alles eine Vertrauenssache. Ist es in der Tat. Vertrauen ist wie ein Kartenhaus. Man benötigt viel Zeit und Geduld, um es aufzubauen. Aber eine winzige Erschütterung genügt, um alles wieder zu zerstören. Da ist was dran. Vertrauen aufzubauen dauert Jahre. Aber man kann es in Sekunden zerstören. Ich glaube, jeder von uns hier, der hier angekommen ist in der Kirche und sich hat taufen lassen, musste erstmal diese Wahrheit über Gott mal überprüfen, um dem allen überhaupt vertrauen zu können, ob das stimmt, was da drin steht. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, im Sommer 2008, das waren meine Anfänge, und da gab es noch keine deutschen Broschüren, da gab es noch keine großen Artikel. Und Herr Linklis ließ mir eine lose Blattsammlung über meine Frau zukommen. Und ich habe diese ganzen Informationen, die ich bekommen hatte, zu Anfang regelrecht aufgefressen. Ich war wissbegierig. Ich hatte mir sodann Bibeln, Lexiken, Konkordanzien und andere Bücher besorgen müssen, da für mich alles wie spanische Dörfer klang. Und mit der Zeit durfte ich die Wahrheit verstehen und man bekam auch volles Vertrauen. Auch wenn es immer wieder mal schwierig war, damals war es nicht so schwierig wie heute, aber es wird jedes Jahr schwieriger. Mit der Zeit verließen wir auch unsere Freunde und unser Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt. Wir waren somit komplett erstmal alleine und niemand war da, mit dem wir den Sabbat halten konnten. Wir mussten an einen Jesus glauben, den wir eigentlich gar nicht kannten, den wir nie sahen, den wir nie hörten, nie gesehen haben, aber Christus sagte, selig ist, der nicht sieht und glaubt. Wir mussten das erste Passa alleine halten, aber wir glaubten felsenfest, dass dieser Jesus aus der Bibel uns helfen wird, uns beschützt, anleitet und eines Tages selig machen wird, wenn wir uns dafür würdig erweisen. Diese Hoffnung ist heute für mich persönlich fest gegründet. Es ist diese Hoffnung, der Glaube und die Liebe zu Gott unerschütterlich. Das ist das Gefühl, das ich heute habe. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Wir alle wurden dazu bestimmt, und wir sind alle gefolgt und haben alle unser Vertrauen auf Gott aufgebaut. Und ich sage hoffentlich alle. Als Israel damals von Gott dazu bestimmt wurde, Ägypten aus der Gefangenschaft zu verlassen, musste Mose viel dafür tun und er musste auch viel einstecken, bis die Israeliten ihm vertrauten und ihm folgen konnten. Sie waren aber nicht gewillt, dem Gott des Alten Testamentes, Jesus Christus, vollends zu vertrauen, das große Vertrauen entgegenzubringen, was er eigentlich von ihnen erwartet hätte. Manchmal lobten sie Gott mit den Worten, wir wollen tun, was Gott uns sagt ab jetzt und immer brav sein und immer das tun, was er von uns erwartet. Aber das waren nur Worte, es kam nicht aus dem Herzen. Als Kriege ausbrachen, hatten die Völker in aller Welt oftmals den Königen, ihren Kriegsherren, ihren Gefolgsleuten vertraut, mit der Quintessenz viel Leid zu ertragen. Sie haben sich dieses Leid somit selbst zugetragen. Als Nebukadnezar, König von Babylon, etwa 120 Jahre später nach der Gefangenschaft des Hauses Israels durch die Assyrer, Jerusalem belagerte und die Juden in Gefangenschaft nahm, gab es nur sehr wenige, die Gott ihr vollstes Vertrauen zugesandt haben. Und einer davon war Daniel. Daniel und seine drei Freunde waren dort in Babylon gefangen genommen und mussten Gott vertrauen. Jemanden, den sie auch persönlich nie gesehen haben. Und gehen wir gemeinsam zu Daniel Kapitel 3. Und beginnen wir zunächst mit Vers 1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtsleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und dann in Vers 4. Und der Herold war ein Fachmann für Zeremonielles, für gewisse Dinge, die veranstaltet wurden, dass alles gut organisiert wurde und der auch gesagt hatte, was zu machen ist. Der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderer Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Und das haben auch die meisten Leute getan. Sie fielen nieder, sie beteten es an, alles das, was der Herold, was Nebukadnezar natürlich auch wollte. Aber dann wurde eines natürlich auch beobachtet. Wir lesen weiter in Vers 8. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden und sprachen zu dem König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollen, wenn sie den Schall der Posaunen, das ganze Zeug hörten. Wer aber nicht niederfiele und anbetete, solle in den glühenden Ofen geworfen werden. Das sollte sterben, wenn man dieses Gebilde nicht anbetet. Und in Vers 12, nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, darunter war auch Daniel, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Also hier stand auch eine Anklage gegen Gläubige. Ihnen wurde natürlich dann ein Szenario vorgeführt. Sie mussten es tun vor Nebukadnezar. Es wurde nochmal die ganzen Harfen, die ganzen Instrumente wurden nochmal gespielt für die drei Freunde. Aber sie haben folgende Antwort. Vers 16. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zu dem König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen, und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Das war mal eine Aussage. Also man weiß, man steht kurz vor dem Tod, kurz vor dem Feuer, vor dem Feuerofen und weiß, wenn ich das jetzt nicht tue, werde ich da sterben. Wie hätten wir entschieden? Hätten wir dieses Vertrauen zu einem Gott, den wir nie gesehen haben, erhalten? Hätten wir nur aufgrund der Bibel diesen Glauben gehalten und vertraut? Können wir sagen, dass wir im vollsten Vertrauen darauf beharren und dass uns das niemals erschüttern würde? Schauen wir uns einmal an, was die Zukunft für uns bereithält. Offenbarung 13. Offenbarung 13. Ich lese es heute aus der Mengebibel vor. Wir beginnen mit Vers 1. Da sah ich aus dem Meere ein Tier heraufkommen, das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe und auf seinen Hörnern 10 Königskronen und auf seinen Köpfen Gottes lächterliche Namen. Also geht um die Wiederauferstehung oder um die 10 Auferstehung des Römischen Reiches. Vers 4. Und man betete den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben hatte. Und man betete das Tier an und sagte, wer ist dem Tiere gleich? Und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Vers 8. So werden ihn denn alle Bewohner der Erde anbeten. Alle, heißt es darin, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Wer ein Ohr hat, der Hörer. Können wir uns vorstellen, dass in naher Zukunft der Hass der Welt gegen uns alle groß sein wird? Alle die, die das Tier anbeten? Aber auch sogar Geschwister in den eigenen Reihen, die anderen verraten und hassen werden? Ist das möglich? Schauen wir uns Matthäus 24 an, aber halten Sie Ihren Finger in Offenbarung. Wir gehen wieder zurück danach. Matthäus 24. Wir beginnen mit Vers 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Das gilt auch für uns heute. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Jesus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Also Hungersnöte werden wiederkommen. Gab es auch damals in der Weimarer Republik, dazu komme ich auch gleich. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden viele falsche Propheten sich erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit, die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe, das ist die Liebe zu Gott, die Agabeliebe, in vielen erkalten. Man trennt sich von Gott und seiner Liebe. Man trennt sich von seiner Liebe gegenüber seinen Geschwistern. Man fängt an, sie zu hassen und fängt an, sie zu verraten, dem Tod preiszugeben. Christus sagt, wer aber beharrt bis ans Ende, wer treu bleibt, wer weiterhin vertraut, der wird selig werden, also er wird lebendig werden. Gehen wir weiter zu Vers 15. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer da liest, der merke auf, alsdann fliehe in die Berge, wer in Judäa ist und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen, und wer auf dem Felde ist, kehre nicht zurück, um seinen Mantel zu holen. Es geht darum, dass man sich nicht verhält wie Lots Frau. Dass man nicht festhält an der Welt und zurückgeht und denkt, ich muss da noch ein paar Dinge erledigen, ich habe da noch was zu klären, ich muss das und das noch machen. Nein. Wir müssen Gott vertrauen. Wenn man weg muss, muss man weg. Es heißt in Vers 19, wie aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit, bittet aber, dass eure Flucht, und die Flucht wird kommen, wie sie geschehen wird, weiß man nicht, aber sie wird kommen, nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Eine Flucht im Winter wäre äußerst miserabel. Deswegen sollen wir auch dafür beten und vor allen Dingen nicht zurückschauen. Vergessen wir nicht, was wir gerade in Vers 10 gelesen haben. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Diesen Aspekt dürfen wir jetzt nicht aus den Augen verlieren. Schauen wir auch Markus 13 und Vers 12 an. Markus 13 und Vers 12. Und es wird ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben. Und der Vater den Sohn und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie zu töten helfen. Vers 13. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig, also lebendig. Schauen wir auch Lukas 21 an. Lukas 21 beginnt mit Vers 16. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden, und man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Aber er sagt auch in Vers 18, kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und werdet euer Leben gewinnen. Wir müssen treu bleiben. Mit aller Stärke. Lesen wir weiter Offenbarung 13 und Vers 10. Wer andere in Gefangenschaft führt, wir haben es gerade gelesen, das wird passieren. Manche werden durch ihren Hass, ihren Neid andere verraten und dazu bringen, dass sie verhaftet werden. Wer andere in Gefangenschaft führt, wandert selbst in Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert tötet, muss selbst durch das Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen erforderlich, heißt es. Ein standhaftes Ausharren und der Glaube, das große Vertrauen, ist erforderlich. In Lukas 21, 19 sagt Christus, seid standhaft, vertraut eurem Gott. Die Luther 84 sagte, der Luther selbst, fasset eure Seelen mit Geduld und ihr werdet euer Leben gewinnen. In Matthäus 24, Vers 13 lasen wir, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Er wird das ewige Leben ererben, wenn man im Glauben bleibt. Lesen wir weiter, Offenbarung 13, Vers 11. Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen. Das hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache. Und es übt die ganze Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass sie das erste Tier anbeten. Das ist Zukunft. Das ist etwas, was noch kommen wird. Dessen Todeswunde geheilt worden war, also die Wunde des Politikers, des Tieres. Vers 15, auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und es erreichte auch, dass alle getötet werden oder wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Wir erkennen hier diese Dualität aus Daniel 3, wo die drei Freunde nicht diese Statue anbeten wollten. Vers 16. Weiter bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Mahlzeichen an ihrer rechten Hand oder Arm, schreibt Menge, oder an ihrer Stirn anzubringen und niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Mahlzeichen an sich trägt. Wenn wir aufhören, den Sabbat zu halten und gehen arbeiten am Sabbat, das ist ein Mahlzeichen, das wir dann darin erkennt oder erkannt werden können. All das, was die Menschheit in der bald kommenden Zukunft erwartet, hatte damals Daniel, der auch in der Löwengrube war, wie seine drei Freunde im Feuerofen, bereits selbst getroffen. Aber sie haben ihren Glauben gehalten. Sie haben weiter Gott vertraut. Und es ist ein Vorläufer für uns heute. Daniel zusammen mit Johannes, wie auch viele andere Propheten, hatten die größte und wichtigste Offenbarung erhalten, die für uns heute sehr elementar und lebensnotwendig ist. Die Frage ist, können wir dieser Schrift vertrauen? Können wir dem vertrauen, was im Alten und Neuen Testament steht? Und schauen wir uns einmal an, was die Schrift uns zeigt, der wir vertrauen müssen, was Daniel geschrieben hat. Gehen wir einmal zu Daniel 10. Daniel 10 und lesen die Verse 1 bis 5. Im dritten Jahr des Königs Kyros von Persien wurde dem Daniel, der Belshazzar heißt, etwas offenbart, was gewiss ist und von großen Dingen handelt. Und er achtete darauf und verstand das Gesicht. Zu der Zeit trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise. Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund. Und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Und am 24. Tage des ersten Monats war ich an einem großen Strom Tigris, das ist bei Babylon, ungefähr 80 Kilometer von Assur entfernt, und hob meine Augen auf und sah, und siehe, da stand ein Mann. Er hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Und dann gehen wir weiter zu Vers 12. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, das waren diese 3 Wochen lang, wurden deine Worte erhört, und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien, ein Dämon, hat mir 21 Tage widerstanden, und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Und ihm überließ ich diesen Kampf mit dem Engelfürsten des Königs aus Persien. Gehen wir weiter zu Vers 20. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen? Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, außer eurem Engelfürst Michael. Und dann gehen wir zu Daniel 11, die Verse 1 bis 4. Und ich stand auch bei ihm im ersten Jahr des Darius, des Meders, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. Und nun will ich dir kundtun, was gewiss geschehen soll. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Der vierte aber wird größeren Reichtum haben als alle anderen. Und wenn er seinen Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Danach wird ein mächtiger König aufstehen und mit großer Macht herrschen, und was er will, wird er ausrichten. Interessanterweise habe ich in diesem Monat nicht zufällig, sondern es ist ein Abo bei PM History erhalten, eine Zeitschrift, die mir detailliert erklärt, was mit dem griechischen Reich des Alexander des Großen geschehen ist. Und das ist eben genau das, was wir gerade eben gelesen haben. Zu Daniel 11, die Verse 1 bis 4. Wird auch hier genau detailliert erklärt. Es heißt darin, Alexander der Große, die Kämpfe um sein Erbe, wie seine Feldherren ihre eigenen Reiche aufbauten. Ich habe das hier jetzt ein bisschen zusammengefasst, habe das Wichtigste genommen. Darin heißt es, Alexander der Große herrscht über ein Weltreich, das von Griechenland bis nach Indien reicht. Alexander, geboren 356 vor Christus in Pella im heutigen Nordgriechenland, wird früh auf sein großes Leben vorbereitet. Also man muss sich vorstellen, Daniel schrieb sein Buch 250 Jahre, bevor Alexander überhaupt geboren wurde. Es war eine Prophezeiung. Er will die griechische Minderheit in Kleinasien vom Joch der Perser befreien. Wir haben gerade gelesen in Daniel 11, Vers 2, siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, der vierte aber wird größeren Reichtum haben als alle anderen, und wenn er seinen Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Er hat das Königreich Griechenland in Gefangenschaft genommen. Es war ein Joch darauf gelegen. Und das ist das, was Alexander der Große beenden wollte. 334 vor Christus zieht der junge König Alexander der Große mit 22 Jahren gegen das Perserreich. Er glaubt fest daran. Er vertraute, dass Zeus, der oberste Gott des griechischen Pantheons, sein Vater sei. Völlige Verrücktheit. Und in Daniel 3 lasen wir: Danach wird ein mächtiger König aufstehen, mit großer Macht herrschen, und was er will, wird er ausrichten. Und das ist das Szenario, was Alexander der Große tun wird. 333 vor Christus besiegt Alexander der Große mit 23 Jahren den persischen Großkönig Darius in der Schlacht von Issos und übernimmt die Südtürkei. Danach zieht er in die östliche Mittelmeerküste und nimmt Ägypten ein, wird zum Pharao ernannt und gründet Alexandria. 331 vor Christus kam er mit nur 25 Jahren nach Gaugamela im heutigen Irak und gewann auch diese Schlacht. Danach zog er gleich weiter nach Babylon im heutigen Irak, das sich kampflos ergab. Interessant. Er ließ sich auch hier zum König von Asien ausrufen und plant Babylon zur neuen Hauptstadt. 330 vor Christus nimmt er Persepolis ein, die Hauptstadt Persiens. Bei der weiteren siegreichen Schlacht am Hydaspes im heutigen Pakistan stirbt sein geliebtes Pferd Bucephalos. 326 vor Christus meutert schließlich Alexanders Armee, geschwächt von Hitze, Monsun, Krankheiten und den ewigen Schlachten. 324 vor Christus herrscht Alexander über ein gigantisches Imperium, das von Griechenland bis nach Indien reicht. Das ist ein Wahnsinn. Am 10. Juni 323 vor Christus stirbt Alexander der Große in Babylon mit nur 32 Jahren. Angeblich erkrankt an einem Fieber, andere Zungen behaupten, er sei vergiftet worden. Er hinterlässt ein schweres Vermächtnis und dass seine Erben noch Jahrhunderte kämpfen werden. Seine Erben waren aber nicht seine Kinder. Auch das hat Daniel in seiner Prophezeiung geschrieben. Denn in Daniel 11, Vers 4 steht, aber wenn er emporgekommen ist, sein Reich wird sein Reich zerbrechen und in die vier Winde des Himmels zerteilt werden, nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er sie hatte, denn sein Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden. Man muss hier sagen, dass sich das Reich zunächst in die Reiche der vier Diadochen aufgeteilt hat, auf seine vier Generäle. Die waren Ptolemäus, Seleukos, Antigonos und Kassander. Gut 150 Jahre lang ist das Reich der Seleukiden ein Machtfaktor in der Region zwischen dem Mittelmeer und Indus. Erst der Aufstieg Roms beendet das seleukidische Zeitalter. Es war aber nicht das römische Imperium, nicht das römische Reich. Das war es noch nicht. Ab 320 vor Christus beginnen dann die sogenannten Diadochenkriege, welche in Etappen ca. 44 Jahre lang anhielten. Die letzte Schlacht war 276 vor Christus. Seit 215 vor Christus, also etwa 61 Jahre später, stellt sich die Römische Republik, nicht das Imperium. Die Römische Republik gegen seinen Nachbarn im Osten stilisiert sich als Befreier der griechischen Städte. Gegen die Legionen Roms haben die Seleukiden keine Chance. Das Diadochenreich muss sich 188 vor Christus der neuen Großmacht Roms beugen. Danach, nach Daniel 11, Vers 5, lesen wir von sehr vielen Kriegen, dem König von Norden und die Königin vom Süden. Wir wissen aber auch, dass das Römische Reich beginnt mit Augustus, 31 vor Christus, der erste römische Kaiser war, und dieses Reich zerbrach 476 nach Christus. Das war das erste römische Imperium, das zerbrochen ist. Die Bibel erklärt uns, dass dieses römische Reich dann 10-mal wieder auferstehen wird. Und ab der vierten Wiederauferstehung es das heilige römische Reich ist. Heute stehen wir direkt kurz davor, dass sich das alte, heilige Römische Reich wieder neu emporsteigt. Das ist die letzte und zehnte Wiederauferstehung dieses Imperiums. Wir lasen in Matthäus 24, 10, dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Auch Daniel gibt uns diese Einsicht, was in Matthäus 24 von Christus gesprochen war. Wenn die Trübsal beginnt, schauen wir Daniel 11 und die Verse 31 bis 36. Und seine Heere werden kommen, das Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuel der Verwüstung aufstellen. Das, was wir auch bereits in Offenbarung gelesen haben vorhin. Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Schauen wir, viele, die verständig sind, werden denen, die noch unverständig sind oder vielleicht sogar kurz vor dem Abfallen sind, nochmals helfen, nochmals aufhelfen. Und darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Und wir können auch in Offenbarung lesen, dass manche in das Gefängnis gehen müssen, zur Bedrängnis auch für 10 Tage sind. Lesen wir weiter Vers 34. Während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden. Aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. Und einige von den Verständigen werden abfallen. Also sie werden doch abfallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes. Denn es geht ja um eine befristete Zeit. Es geht um diese 3,5 Jahre der Bedrängnis. Vers 36. Und der König wird tun, was er will und wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden. Und es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn ausgewirkt hat, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Das ganze politische Geschehen in dieser Welt zeigt uns, dass sich gerade jetzt alles vor unseren Augen offenbart. Viel, viel stärker als je zuvor. Es heißt offenbart, dass es offenbart werden muss, was von Gott längst beschlossen ist. Zur Zeit Daniels war das längst beschlossen. Daniel hat uns diese Weisheit gegeben. Die Frage ist, vertrauen wir dem, was hier steht? Und man hat derzeit auch das Gefühl, dass sich die Welt immer schneller dreht und die Menschen da draußen immer verrückter werden. Immer wahnsinniger, immer komischer. Aber jede Woche posten wir dafür eine neue Predigt. Wir haben Kurzpredigten, wir haben Predigten auf unseren Websites, um der Welt anzuzeigen, dass wir geradewegs auf einen dritten nuklearen Weltkrieg zusteuern. Aber die Welt will es nicht sehen, sie will es nicht hören und sie will es auch nicht glauben. Und wenn ich etwas dazu sage, dass ein Krieg kommt, gerade in familiären Kreisen, ach, hören wir bloß auf damit. Ich will das nicht hören. Nein, das passiert schon nicht. Nein, niemals. Das große Erwachen wird kommen. Das neue Vertrauen der Menschheit liegt heute immer noch in einer menschlichen Regierung zur Zeit der wiedervereinten schwarz-roten Koalition mit Zustimmung der Grünen. Haben wir doch eingeknickt. Aber diese wird nicht halten. Auch diese Regierung wird in absehbarer Zeit zerbrechen. Aber die Bibel ist klar. Sie sagt uns heute, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hören wir das? Sind wir noch bereit, das, was wir hören, noch anzunehmen? Oder werden wir von der Welt zu sehr in Konflikten gestellt, zu sehr abgelenkt? Wollen wir der Welt gleich tun? Ist unser Interesse an dieser Welt höher als das Evangelium vom Reich Gottes? Es ist uns zu mühselig geworden, jeden Samstag immer wieder diese Predigten zu hören. Ach, das ist so langweilig. Man kann es nicht mehr hören. Immer diese Rumsitzerei, diese 3 Stunden samstags. Könnt draußen mal einen Rasen mähen. Super. Können Sie alles machen. Oder sind wir dazu zu beschäftigt und schauen, was die Welt jetzt in dieser kommenden Zukunft noch zu bieten hat? Wenn man reflektiert, was damals in der Weimarer Republik war, wie diese Rezession dieses ganze Land zerstört hat, dann kommen wir auch gleich zu einer Analogie, die vor uns steht. Die Frage ist, auf was wir heute unser Vertrauen setzen. Worauf? Sie selbst können sich das nur verantworten. Auf die Welt, ihre Politik, auf großen Reichtum oder die große Unabhängigkeit. Wollen Sie frei sein oder wollen Sie Sklave sein? Eine weitere Frage: Wer oder was wird denn finanziell dann reich sein? Denn wir lesen ja auch von teuren Zeiten, die uns bevorstehen. Gehen wir gemeinsam mal in Offenbarung 6. Offenbarung 6 und wir lesen die Verse 5 bis 6. Offenbarung 6, die Verse 5 bis 6. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm! Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den 4 Gestalten sagen, 1 Maß Weizen für 1 Silbergroschen und 3 Maß Gerste für 1 Silbergroschen. Aber dem Öl und Wein tut keinen Schaden. Das zeigt eine teure Zeit. Eine sehr, sehr teure Zeit. Und schauen wir, was heute schon passiert. Das sind ja alles Vorläufer, das wir heute erleben. Wenn wir heute einkaufen, wenn wir denken, oh, da kostet die Gurke 3 Euro. Das ist ja noch gar nichts. Das ist ja noch gar nichts. Schauen wir mal Joel 1. Joel 1 und Vers 10 sagt uns, das Feld ist verwüstet und der Acker ist ausgedorrt. Das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich. Wenn die Ernte kaputt ist, was glauben wir, wie die Preise hochschnellen? Da ist 3 Euro für eine Gurke noch gar nichts. Da können Sie froh sein, wenn Sie noch eine Rübe für 10 Euro oder 20 Euro bekommen, wenn das überhaupt noch reicht. Wir haben es auch in Matthäus 24, Vers 7 schon gelesen, was passiert. Aber gehen wir zu Jeremia 12. Jeremia 12. Auch da wird wieder bestätigt, dass wir eine teure Zeit bekommen. Und wir lesen Verse 10. Bis 13. Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten. Sie haben meinen schönen Acker zur Wüste gemacht. Sie haben ihn jämmerlich verwüstet. Verödet liegt er vor mir. Ja, das ganze Land ist verwüstet, aber niemand will es zu Herzen nehmen. Vers 12. Die Verwüster kommen. daher über alle kahlen Höhen oder Steppe. Denn ein Schwert hat der Herr, das frisst von einem Ende des Landes bis zum anderen, und kein Geschöpf wird Frieden haben. Sie haben Weizen gesät, aber Dorn geerntet. Sie ließen sich sauer werden, aber sie konnten es nicht genießen. Sie konnten ihren Ertrag nicht froh werden vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Alles scheint kaputt zu sein. Jesaja 24 lesen wir auch. Jesaja 24 und die Verse 5 bis 7. Das heißt, die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen dann ewigen Bund. Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen's, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Auch das ist etwas, was prophezeit ist. Und wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde niemand selig werden, würde niemand überleben. Vertrauen wir auf das, was die Bibel oder was wir in der Bibel lesen können? Können wir darauf vertrauen? Oder ist das nur so, bah, alte Geschichten? Das neue Europa wird sich uns bald mit der letzten, zehnten Wiederauferstehung zu erkennen geben. Und diese Auferstehung ist in der Tat im vollen Gange. Ein System, das jetzt schon folgende perfide Pläne hat. Die Tagesschau schrieb einen Artikel vom 4.3.2025, Milliardenplan zur Aufrüstung Europas vorgelegt. Von dem EU-Krisengipfel zur Ukraine hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen einen milliardenschweren Plan zur Wiederaufrüstung Europas vorgeschlagen. Die Sicherheit Europas sei auf sehr realer Weise bedroht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich von dem EU-Krisengipfel zur Ukraine einen milliardenschweren Plan zur Wiederaufrüstung Europas vorgelegt. Der 5-Punkte-Plan umfasst eine Lockerung der Schuldenregeln sowie Anreize zur Steigerung der Verteidigungsausgaben, sagte von der Leyen in Brüssel. Insgesamt könne Europa, nahezu 800 Milliarden Euro mobilisieren. Die Sicherheit Europa sei auf sehr realer Weise bedroht, sagt die EU-Kommissionschefin. Dies ist die Stunde Europas und wir müssen ihr gerecht werden, erklärte sie. Wir befinden uns in einer Ära der Aufrüstung und Europa ist bereit, seine Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. Zitat Ende. Europa. Der NDR schrieb am 5.3.2025, 500 Milliarden Euro Sondervermögen, wer soll das bezahlen? Nur für Deutschland, nicht Europa. Union und SPD wollen für höhere Verteidigungsausgaben die Schuldenbremse im Grundgesetz lockern, wozu ja jetzt die Grünen dazugestimmt haben. Zudem soll es ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur geben. Doch wie kann das alles finanziert werden? Zur Finanzierung der geplanten Mehrausgaben im Verteidigungsbereich soll die Schuldenbremse im Gesetz künftig nicht mehr gelten. Für den Ausbau der Infrastruktur soll ein neues Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Dauer von 10 Jahren geschaffen werden. Versuchen Sie mal, 500 Milliarden Euro in 10 Jahren abzutilgen. Das ist ohne Zins, wären das monatlich 4,2 Milliarden abzutragen. Wo wollen Sie das hernehmen? In meiner letzten Predigt über das Steuersystem sprach ich über den Lastenausgleich Und dieser soll auch in diesem Jahr noch in Kraft treten. Eine perfide Idee. Hinzu kommt das Vermögensregister inklusive Wertgegenstände, das für den 25. Oktober, beziehungsweise dazu kommt noch der digitale Euro, der für den 25. Oktober anvisiert war. Ob er kommt an diesem Tag, weiß man noch nicht, aber dieser digitale Euro wird kommen. Das Vermögensregister wird kommen. Und man sieht also ganz genau, wohin sich die ganze Sache entwickelt. Damals in der Weimarer Republik, wer die Geschichte kennt, weiß, dass genau das zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Man hat Schulden aufgenommen bis zum Ende. Die Steuern erhöht, die Kaufkraft kaputt gemacht und das ganze Kartenhaus ist zusammengebrochen. Und genau das ist etwas, was noch passieren muss. Dieses Kartenhaus muss noch zusammenbrechen. Bis man dann irgendwann sagt, okay, jetzt müssen wir die 6-Tage-Woche einführen. Und dann werden die Leute gezwungen, am Samstag zu arbeiten. Und der Sonntag wird zum Heiligtum gemacht. Und umso mehr sollten wir uns darauf konzentrieren, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen. So wie es Daniel gemacht hat. Oder seine Freunde. Und das nicht nur ein bisschen, sondern vollends, mit voller Kraft und voller Ausdauer. Gott hat uns nicht aus einem Zufallsprinzip herausgerufen aus dieser Welt. Gott vertraut darauf, dass wir es schaffen. Dass wir standhaft bleiben und ihm treu bleiben. Er erwartet es von einem jeden Einzelnen von uns, wo wir heute sind. Jeder Einzelne. Schauen wir Malachi 3 an. Wir müssen dieser Schrift vertrauen. Denn sonst haben wir keine Hoffnung. Malachi 3 in die Verse 10 bis 22 bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das ich meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmelsfensters auftun werde und Segen herabschütten werde, die Fülle. Und ich will mich um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen. Denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Darum preisen wir die Verächter. Die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden. An dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth, gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel und alle Gebote und Rechte. Wir dürfen nie aufhören, daran zu denken. Wir dürfen nie das Vertrauen verlassen, das wir auf Gott gesetzt haben. Es ist schwer, wenn harte Zeiten kommen, aber wie Daniel schon gesagt, geschrieben hat, werden die, die Gott fürchten, sich auch untereinander helfen. Und ich hoffe, dass alle bei uns niemals einen Groll oder einen Hass gegen einen Bruder hegt. Niemals. Schauen wir auch Philipper 1. Philipper 1, denn Satan kennt unsere Schwachstellen. Das hat auch Herr Brian Gale in seinem Brief geschrieben. Wir müssen aufpassen. Gott, Satan kennt unsere Schwachstellen. Und er wird genau da angreifen, wo wir angreifbar sind. Wir dürfen das niemals unterschätzen. Philipper 1, die Verse 3 bis 6. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer denke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht. Sind wir das auch? Guter Zuversicht, voller Überzeugung, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu, wenn er zurückkommt. Schauen wir auch Philipper 2 an. Philipper 2, die Verse 12 bis 16. Also, meine Lieben, weil ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm, an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wir müssen unser Vertrauen voll und ganz Gott und auf sein Evangelium setzen. Das ist wichtig für uns. Wir dürfen nicht müde werden, wir dürfen nicht straucheln, wir dürfen nicht loslassen. Wir stehen nicht nur vor dem Imperium von Rom, sondern vor der Wiederkunft Christi. 3,5 Jahre Verdrängnis ist nichts, sagt auch Paulus, ist nichts gegen das, was uns erwartet, wenn Christus kommt. Aber es genügt einfach nicht, nur ein bisschen den Sabbat mal zu halten. Ja, ich bin dann im Webex, mach's mir da gemütlich, setze mich ein bisschen hin, sing ein bisschen mit. Oder ein bisschen Passa. Oder auch nicht, was schlecht wäre. Ich gehe noch ein bisschen aufs Apüttenfest, da ist Party. Whisky-Tour. Nein. Da gehört viel, viel, viel mehr dazu, denn das Ganze ist kein Spiel. Aber es ist ihre eigene Entscheidung, was sie daraus machen. Wie wollen wir vor Christus stehen, wenn er kommt, wenn wir nicht treu bleiben können oder wollen? wird es Christus auch nicht sein. Christus wird uns vor dem Vater verleugnen, wenn wir ihn verleugnen. Hat er gesagt, hat er schreiben lassen. So ist es geschrieben, so wird es sein. Jedem seine eigene Entscheidung. Ein bisschen mal hier, ein bisschen mal da, das reicht einfach nicht. Man muss schon mehr dafür tun. Haben die Israeliten auch mit den Worten. Ja, wir tun jetzt, was der Herr sagt. Danach war es wieder weg. Schwammig, sehr schwammig. Gehen wir zur Offenbarung 6. Offenbarung 6, schau ein bisschen auf die Uhr, ich habe noch ein bisschen Zeit. Offenbarung 6. Und beginnen wir mit Vers 6. Und ich hörte eine Stimme unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen, das ist eben diese teure Zeit. Und dann lesen wir weiter auf Vers 7. Und als das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach, und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert, Hunger, Pest und die wilden Tieren auf Erden. Das wird ein Szenario werden, sondersgleichen. Das können wir vielleicht jetzt nicht fassen, aber das wird richtig, richtig heftig werden. Gehen wir gemeinsam zu Offenbarung 22. Offenbarung 22. Und lesen wir zunächst die Verse 12 bis 14. Christus sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Und wie sind unsere Werke? Voller Tatendrang? Voller Aufrichtigkeit? Voller Treue? Voller Liebe? Oder vielleicht komme ich noch hin, vielleicht aber auch nicht. So schwammig, wie seine Werke sind. Es ist jedem seine eigene Entscheidung. Er sagt, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte und der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Vers 16. Er sagt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern, Vers 18. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weisung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von diesem Buch, den Worten des Buches, dieser Weisung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Bauen des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Möge unser Vertrauen fest auf Gott liegen und die Gnade mit uns.